Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Stefan Otto Hümer.
Herzlichen Dank.
Ja, Stefan, wir sind heute, man hört es am Meeresrauschen, direkt am Strand in Wenningstedt, im Strandhafer. Und jetzt kommst du. Was ist das Strandhafer? Was machst du hier?
Das Strandhafer wurde ursprünglich kreiert als ein Nicht-Fremdkörper am Strand. Wir sind ja hier direkt am Strand, also in erster Linie am Sand. Und die Positionierung des Strandhafers hier von der Location hat uns einfach keine andere Möglichkeit gelassen, als einen Namen zu finden, der sich in die Natur einfügt. Wir hatten ja bis 2 Tage vor der Abgabe keinen Namen. Und der Name kam so zustande, dass ich mit meiner Frau zu Hause saß und zu ihr gesagt habe, auf der Terrasse, du musst dieses Grünzeug hier mal gießen. Und dann sagt sie, das ist kein Grünzeug, das ist ein Strandhafer. Und somit hatten wir unseren Namen.
Okay, ernsthaft? Also es kam quasi über die Terrasse?
Richtig.
Okay.
Richtig.
Und du hast gerade gesagt, 2 Tage vor der Abgabe der Präsentation oder der, weil es ist ja so, man muss erstmal erklären, es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, okay, du fängst jetzt hier an, sondern es gab ja, es ist ja eine längere Geschichte. Es gab eine, also hier stand was und es gab eine Ausschreibung.
Richtig, ja. Es gab eine Ausschreibung, also ganz kurz eine lange Story, kurz gemacht. Ich war ja die letzten 25 Jahre im Ausland und bin dann durch meine Lebensgefährtin hier nach Sylt gekommen. Und wir haben einen wunderschönen Weimaraner und mit dem bin ich spazieren gegangen, habe hier oben diese Tafel gesehen, der Ausschreibung, dass hier ein Strandbistro eröffnet. Und dadurch, dass ich sehr viel im Ausland große Hotels und auch viele Hotels geführt habe, dachte ich mir, das ist eigentlich ein Traum, was selbst zu verwirklichen aus diesen ganzen Corporate Politics heraus. Ich hatte 6.500 Mitarbeiter, da fühlt sich das immer ein bisschen anders an. Und habe mir gedacht, eigentlich interessant und ich könnte mich da bewerben. Und habe dann Tourismuschef angerufen, habe gesagt, habe ich denn dieselben Chancen, weil ich bin ja ein Österreicher. Und er sagte, absolut, wir haben hier ein Gremium von 7 Personen, die wurden hier zusammengewürfelt. Da war der Pastor dabei, da war ein Maler dabei, da war ein Gastronom dabei, ein Hotelier, dann eben die beiden Bürgermeister und Stellvertreter, ein Tourismuschef. Und die haben dann diese Konzepte angenommen. Es gab eine Vorgabe über, glaube es waren 30-40% Nachhaltigkeit, 30% Angebot, dann natürlich auch das finanzielle Angebot. Und ich habe dann das Konzept geschrieben. Ich habe Nachhaltigkeit studiert in Harvard und habe somit auch ein bisschen Erfahrung in Konzepten zu schreiben und habe dann das Konzept geschrieben und habe mir gedacht, ich werde so und so nie bekommen. Da waren ja irgendwie wahnsinnig viele Bewerber und 13 wurden in die engere Auswahl genommen und wurde dann das erste Mal eingeladen zum Vortragen und dachte mir auch noch, ich bin nur eingeladen, damit das Kind einen Namen hat. Aber das war dann sehr interessant, war ein schöner Vortrag und wurde dann 2 Wochen später erneut eingeladen in Bezug auf die digitale Order auf dem Strand. Und dann kam mir eigentlich das erste Mal, dass das wirklich was werden könnte. Und dann nach Ostern haben wir dann wirklich die Information bekommen, dass wir einstimmig gewählt wurden von allen Aufsichtsräten.
Und man hat da, man muss da richtig so quasi, ich sag mal, vortanzen. Also da sitzen dann wirklich die Leute und du musst dann richtig so quasi wie in der Schule hast du dann das alles vorgestellt, wahrscheinlich sogar mit PowerPoint oder sowas in der Art.
Ja, absolut.
Okay. Und dann hast du, was hast du in dem Moment gefühlt, als du das dann, weil du hattest ja selber gesagt, du hast es war erstmal sehr viel Bewerber, bist ein Österreicher, ne? Und dann hast du, was hast du denn in dem Moment gedacht, als die dann sagten, hey, du hast es?
Ich muss sagen, das war natürlich ganz interessant, weil dieses ganze Gremium hatte natürlich schon einen großen Sympathiewert. Die waren sehr freundlich, sehr gastfreundlich. Ich habe mich hier nie fremd gefühlt, um ehrlich zu sein. Natürlich haben wir mir dann auch oft Fragen gestellt, die vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt einmal, herausfordernd waren, um zu sehen, wie ich denn reagieren würde. Aber das hat für mich eigentlich ganz, ganz toll geklappt. Und erst beim zweiten Mal habe ich mir dann gedacht, das könnte eigentlich wirklich was werden. Was tue ich denn, wenn es wirklich was wird? Und dann habe ich zu dem Herrn Siebert, zu unserem Tourismusdirektor, gesagt, wie lange habe ich denn Bedenkzeiten? Da sagt er, was wollen Sie denn da bedenken? Sowas kriegt man einmal in 20 Jahren. Da sage ich, ja wunderbar, dann mache ich es auf jeden Fall.
Und das war, genau, wann ist das sozusagen, wann habt ihr den Zuschlag bekommen? Das war dann letztes...
Im April 23, ja.
23, genau. Das heißt, war denn, stand dann das Gebäude hier schon oder war das dann...
Nee, es wurde im Februar wurde begonnen zu bauen.
Okay.
Und wir haben dann, im Dezember wurde dann abgeschlossen und bis dorthin haben wir dann eben das Konzept entwickelt, die Trainings gemacht, die Inneneinrichtung machen lassen. Das ist ja alles von auch hier von lokalen Leuten gemacht worden, auch unser Tischler hier. Also wir haben wirklich das ganze Jahr dann dran gearbeitet, die Menükarten zu machen, die Mitarbeiter einzustellen, Personalwohnungen zu finden. Also da war schon sehr viel Vorarbeit.
Und ihr habt euch ganz, ganz viel Mühe gegeben, weil bei dem Podcast kannst du immer nur hören, nicht sehen.
Ja.
Sag mal so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, ein bisschen alpenländische Atmosphäre, weil sie nicht hier, also ganz viel Holz erstmal.
Naja, es ist so, wir wollten gerne was kreieren, was gemütlich ist, aber trotzdem schick. Und natürlich ist auf einer Terrasse Holz immer das Beste. Ich wollte hier nicht mit Plastik, wir hätten es sehr modern machen können, aber wie gesagt, wir wollten uns ja in die Natur einfügen und somit ist sicherlich jetzt das Holz das Beste gewesen. Das wird auch noch nachhellen. Innen haben wir alles in Weiß gemacht, so im Beach Club Style. Diese ergonomisch geformten Sitzbänke. Also wir haben uns wirklich zu allem viele Gedanken gemacht, um es einfach ein schönes Restaurant zu machen. Das ist auf der einen Seite wirklich einfach für den normalen Tagesgast, wo man jetzt seine Currywurst und seinen Linseneintopf haben kann. Und am Abend dann aber trotzdem auch ein bisschen in die Trickkiste zu greifen und dann hier auch feine Sachen zu verkochen.
Vor allen Dingen, das haben wir uns eben schon angeschaut in deiner Speisekarte, das ist sehr international.
Ja, das ist richtig. Mir war einfach wichtig, dass wir haben ja im Hintergrund einen guten Freund von mir, der im Hangar 7 viele Jahre Küchenchef war. Der hat mit kreiert mit unserem Küchenchef, mit dem Dieter Jensen, um einfach sicherzustellen, dass wir eine kontroverse Speisekarte haben. Das heißt, nicht genau alles gleich, wie es alle anderen machen, nichts nachzumachen, sondern auch ein bisschen selbst kreativ zu sein und haben dann natürlich auch mein Gericht jetzt aus Portugal gezogen, aus Bangkok gezogen, unsere Lobster Roll aus Amerika, dass man einfach sagt, du hast deine Boston Lobster Roll drauf, du hast deinen Caesar Salad, du hast deinen Parmaschinken und hast halt von überall wirklich die Rezepte, die dort entstanden sind und die Produkte kommen natürlich von hier.
Und du bist selber ja auch Koch. Von
richtig,
Haus aus.
Richtig, ich habe ursprünglich Koch gelernt. Das war mir eigentlich immer ein Herzenswunsch, weil meine Eltern ein Hotel hatten und ich wollte eigentlich immer Koch werden. Ursprünglich wollte ich Anwalt werden.
Anwalt, okay, ja, genau. Ganz ursprünglich.
Das, genau, ganz ursprünglich, als kleiner Junge.
Ja.
Und ich studiere auch in der Zwischenzeit internationales Recht noch, weil mich Recht immer interessiert hat. Aber ich bin dann wirklich Koch geworden, hab mich ja weiterentwickelt, habe dann auch für Paul Bocuse mal gearbeitet in Frankreich und habe dann selbst eben im Hotel meiner Eltern dann gekocht. Und das war auch sehr erfolgreich, bis zum Michelin-Stern.
Du hast selber einen Michelin-Stern.
Wir haben Hauben und einen Michelin-Stern gehabt. Ich habe den aber nie angenommen, weil dazumals war das natürlich noch so, dass man sagen konnte, mit einem Michelin-Stern verlierst du natürlich auch viele, viele Gäste, weil das einfach dann zu hoch wird. Und wenn es zwei Köche in Österreich gibt, die mit Michelin-Level kochen, dann wird das natürlich schon sehr eng.
Okay.
Und es ist ja, beim Michelin-Stern ist ja nicht wichtig, was du einmal machst, sondern was du immer machst. Und du musst ja dann kontinuierlich auf diesem Niveau kochen. Und das wollte ich dann auch nicht, weil das war dann einfach auch zu gefährlich. Da bin ich auch zu wenig, ich muss sagen, ich bin ja auch seit 25 Jahren jetzt aus der Küche heraus. Das merkt man immer, wenn mein Küchenchef hier frei hat und ich hier einspringe, da brauche ich immer 3 Tage frei nachher. 3 Tage frei nachher, weil es einfach wahnsinnig anstrengend
ist. Aber du bist tatsächlich, also wenn Not am Mann ist, dann stellst du dich dahin.
Richtig, ja.
Und macht es noch so einen Spaß wie
da? Ja, irre Spaß. Ich liebe es, aber es ist halt wahnsinnig anstrengend. Die Jungs machen das ja Jahr ein, Jahr aus. Und wenn man was 20 Jahre nicht macht, dann ist es schon wahnsinnig anstrengend. Die Abläufe, die Bewegungen, mir tut der ganze Körper weh am nächsten Tag. Also ganz ehrlich, die machen schon großartige Sachen in der Küche da.
Aber ich muss ganz kurz, einmal müssen wir ganz kurz auf deinen Lebenslauf kommen, weil du warst ja international tätig. Magst du vielleicht einen ganz kurzen Abriss geben, was dann nach Salzburg und Paul Bocuse kam?
Ich bin dann in die Malediven ursprünglich habe ich das Adlon eröffnet. Also ich habe das Adlon in Berlin mit eröffnet, im Food and Beverage Bereich, im Management, und habe mich dann entwickelt nach Malediven. Ich hatte dann ein Angebot in den Malediven, war dann Resort Manager, also Nummer 2 in einem Resort. Im ersten Jahr wurde dann Generaldirektor, war dann 7,5 Jahre Generaldirektor in den Malediven und habe dann in der Universität...
Das ist ja schön, das ist ja... traumhaft, oder nicht?
Ja, wunderschön. Ja, wunderschön. Also ich kenne mich auch in den Malediven besser aus wie in Österreich, um ehrlich zu sein. Aber habe dann dieses GMP an der Cornell-Universität gemacht, das General Manager-Programm, und wurde dort dann wieder entdeckt und bin dann nach Beverly Hills ins Interconti, habe dann das Interconti Beverly Hills geführt für 2 Jahre. Und dann hatte ich Glück im Unglück, habe dann für Jumeirah gearbeitet und habe das Burj Al Arab übernommen in Dubai. Und dann als Area die Malediven. War wieder in den Malediven. Man sagt immer einmal Malediven, immer Malediven. Und habe dann 2 Hotels für Jumeirah eröffnet in den Malediven. Ja, und dann hast du irgendwann mal so viele Jahre, dass du sagst, jetzt musst du einfach mal wegkommen aus den Malediven. War dann in China, habe dann in Shanghai ein riesengroßes Hotel eröffnet. Und ja, und dann ging das einfach irgendwie immer so weiter.
Moment, aber du bist ja nicht von Shanghai nach Sylt, sondern du bist dann auch weitergemacht.
Ich bin dann wieder zu Interconti zurück, habe dann wieder Interconti Malediven eröffnet, in einer Regionalfunktion, hatte dann auch Six Senses und Holiday Inn Hotels unter meiner Schirmherrschaft und habe dann 17 Hotels gehabt, ging dann nach Saudi-Arabien für Interconti. Und,
aber darf ich ganz kurz einhaken, hattest du dann 17 Hotels auf den Malediven?
Also für den... Bali, Thailand, überall.
Gut.
Ja. Aber meine Basis, meine Homebase war in den Malediven.
Okay.
Und wurde dann von Interconti nach Saudi-Arabien versetzt, habe dann Saudi-Arabien gemacht und das war dann eigentlich auch die letzte Position für mich in der Corporate World, weil mir die einfach zu politisch war. Irgendwie war das nicht mehr die Werte, die ich eigentlich wollte, nämlich Gastgeber zu sein. Man kann natürlich jetzt über ethische Werte sprechen, aber war einfach nicht meins. Habe mich dann entschieden, wirklich dort das Handtuch zu werfen, habe dann aus eigenen Stücken dort gekündigt und bin dann nach Europa zurück. Ich habe mir dann ein paar Monate Auszeit genommen.
Warst du dann in Österreich zurück erstmal, in der Heimat?
Ja, zuerst mal in Österreich, wir haben dann ein schönes Zuhause auch. Und bin dann natürlich durch meine Lebensgefährtin, die ja auf Sylt hier ein Hotel geführt hat, dann auch hierher gekommen. Und war dann immer auf Besuch hier das ein oder andere Mal. Und und dann kam es eben zu dieser Begegnung hier mit diesem Schild da oben mit der Ausschreibung.
Ich finde es aber faszinierend, weil was du gerade so im Kurzdurchlauf erzählt hast, was du da, also das kann man ja kaum verarbeiten, was du da alles gemacht hast. Und tausende von Mitarbeitern, denke ich, offensichtlich auch geführt, wenn ich das höre. Ne? Also es ist ja absolut irre. Und dass du dann aber, ich finde, das ist irgendwie eine total tolle Story, oder? Die kann man, also die ist wie im Film.
Die kannst du nicht erzählen, ja, richtig,
Weil, und genau, was wäre passiert, wenn du nicht mit dem Weimaraner spazieren gegangen wärst und hättest die Ausschreibung gesehen? Ja. Hättest du dann wieder, wärst du womöglich jetzt wieder irgendwo in der Welt und würdest irgendwelche Hotels machen?
Ja, oder? ich hab ein ganz ein lieber Chef von mir, von früher, von Interconti, ist zum anderen Oriental gegangen und hat mir auch eine Position wieder angeboten und ich hätte diese Position auch angenommen, wäre das hier nichts geworden. Weil ich natürlich schon jemand bin, der, und das war auch schön, beim Mandarin Oriental bist du einfach mehr Gastgeber. Und ich hätte dann wirklich wieder ein Hotel übernommen, weil diese Corporate-Funktionen, die einfach nur noch mit Politics in Verbindung stehen und ganz wenig am Gast zu tun haben. Und das war mir einfach so wichtig, auch hier beim Strandhafer, dass man einfach wieder Gastgeber sein kann.
Genau, und jetzt ist es ja so, wie gesagt, du bist jetzt in der ersten Sommersaison, die jetzt so langsam bald zu Ende geht. Und jetzt muss man dich natürlich fragen, Stefan, wie lief's denn bislang?
Also wir hatten am 21. Dezember den ersten Tag geöffnet und von dem Tag an wurden wir natürlich überrannt. Also gerade zwischen 26. Dezember und 4. Januar ist natürlich hier die Hölle los. Und da habe ich von innen die Tür zugehalten, von außen die Gäste aufgerissen. Und es tut mir leid, wir sind voll. Nee, wir finden noch einen Platz. Nee, es tut mir leid, wir sind voll. Ja, wir kennen den Stefan. Ja, den kenne ich auch ganz gut, weil das bin ich. Also du hast von Anfang an gemerkt, es ist einfach, es war sehr viel Sympathie hier. Sehr viele Leute haben uns auch gefolgt. Wir haben auch schon 5000 Follower auf Instagram in der Zwischenzeit. Und natürlich wollte jeder wissen, was ist denn da draus geworden und wie ist denn der Österreicher so und wer ist denn der überhaupt? Und wollten natürlich viele sehen und wir haben uns einfach bemüht, das Beste zu machen. Haben wir immer alles richtig gemacht? Bestimmt nicht, aber wir haben uns einfach bemüht und auch unsere Mitarbeiter, ich stelle die Mitarbeiter immer nach dem Herzen ein. Das heißt, das Herz am richtigen Fleck ist mir wichtiger, wie eine Ausbildung als Sommelier.
Ja, das ist ja auch klar, weil die Leute sollen ja auch die Gäste begeistern, ne? Und ich glaube, und die sollen auch was schaffen können, ne?
Richtig, ja.
Und du sagst, ihr habt nicht alles richtig gemacht, aber ihr habt vieles richtig gemacht. Das heißt, der Boom von der Weihnachtszeit, hätte ich beinahe gesagt, der hielt dann auch an.
Ja, jetzt im Sommer. Ja, wir waren auch sehr glücklich. Wir hatten auch Januar, Februar, März immer überdurchschnittlich gutes Geschäft. Im Sommer war es natürlich für uns der erste Sommer, wo man jetzt sagt, welche Zeiten macht man denn beim Reservieren? Dann hast du im August oder Juli hast du dann den Sunset um 10:30 und jetzt hast du den Sunset um 8:30. Und jeder möchte natürlich immer in der ersten Reihe sitzen, jeder möchte natürlich immer den Sunset haben und ja, wir hatten schon an die 1000 Gäste am Tag im Sommer jetzt.
Ja, das ist ja ziemlich viel.
Ja.
Und du hast es gerade gesagt mit dem Thema, also man kann hier auch, das ist ja ganz wichtig auch für die Hörer, man kann also reservieren?
Am Abend ab 18 Uhr, also wir haben zwei Besetzungen im Sommer, im Winter wird sich das je nach Nachfrage dann natürlich anpassen, aber normal haben wir 18 und 20.15 Uhr Reservierung, untertags ist es einfach ein Kommen und Gehen. Ganz entspannt.
Und ihr habt ja auch, das hatten wir gerade im Vorgespräch so ein bisschen, ihr plant auch was für die vielen Strandkörbe, auf die wir hier gerade schauen.
Also ja, richtig. Das ist ein gemeinsames Projekt zwischen mit der Gemeinde hier, beziehungsweise mit dem Tourismusverband. Wir wollen nämlich vermeiden, dass Gäste so lange Wartezeit haben an den Kiosk. Darum werden wir diese QR-Codes in die Strandkörbe, in alle Strandkörbe hier in Wenningstedt werden QR-Codes kommen, wo ein Gast dann bestellen und auch bezahlen kann. Der bekommt dann ein Pushback, das sagt dann, lieber Stefan, deine Order ist ready, du kannst sie holen. Und dann geht man nur noch hoch und holt sie ab.
Okay, also ich mache alles mit meinem Handy, bleib so lange, tippe auf Currywurst, zahle, ne?
Mhm.
Und dann sagst du, okay, Uli, komm, und dann kriege ich die Currywurst.
So ist es.
Ja, das ist ja eigentlich sehr praktisch.
Naja, es ist aus dem Grund praktisch, weil wir haben sehr lange in Erfahrung gebracht, sehr oft, dass man natürlich hier bei unseren Kollegen, die ja großartige Jobs machen, also ich möchte mal da hinkommen, wo alle unsere Kollegen jetzt schon sind, aber da stehen natürlich in Viererreihen die Leute an, um ein Glas Wein zu bestellen. Und mir ist es selbst auch passiert, da stehst du eine halbe Stunde da und dann kommst du mit einer Flasche Whispering Angel zurück und dann ist der in einer halben Stunde ausgetrunken, dann musst du wieder eine Stunde anstellen und dann haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie anders lösen. Und ich glaube, dass wir das mit dem QR-Code und mit dem SB-Terminal, wir machen ein Selbstbedienungsterminal an der Treppe draußen, wo Gäste dann wirklich auch kurzfristig was eintippen können, bestellen können und sich dann hier abholen können.
Habt ihr das schon gemacht oder kommt das?
Ja, das Projekt ist eigentlich seit 9 Monaten am Laufen. Ich warte noch auf die Förderung, die ist noch nicht durch, das liegt am Europarat, aber wir sind schon in Stufe 2, also wir werden das in den nächsten Wochen umsetzen.
Okay, also jetzt noch nicht das jetzt, sondern also es wird jetzt so, aber auch in diesem Jahr wollt ihr tatsächlich, also
wir wollen in diesem Jahr, ja, aber jetzt ist es wichtig, dass man eben in der kleinen Saison, in der ruhigen Saison damit beginnen kann, um einfach zu lernen für die Hochsaison.
Das stimmt. Ich habe noch mal eine andere Frage. Kann man denn diese Fläche auch, oder habt ihr es auch schon gemacht, auch exklusiv für Events mieten?
Ja, das ist einer der Fehler, die ich gemacht habe, die ich wahrscheinlich in der Form nicht mehr machen würde. Ich habe im Juni zu vielen Hochzeiten abgesagt. Einfach aus dem Grund, weil wir das Geschäft noch nicht kannten und wir noch nicht wussten, ist der Juni denn stark? Jeder sagt, du, der Juni wird ruhig. Er war natürlich verhältnismäßig stark, aber ich hätte durchaus die ein oder andere Hochzeit jetzt annehmen können und das werden wir auch für nächstes Jahr machen.
Okay, aber hast du denn wenigstens irgendwelche angenommen oder alle Hochzeiten abgesagt hier?
Nee, wir hatten so vereinzelt natürlich so bis zu 20 Personen, das haben wir schon gemacht. Aber diese Exklusivmieten sind immer auch so ein Thema, weil wir sind ja offizielle Strandversorgung. Das heißt, wir müssen auch den Kiosk immer offen halten. Und wenn du dann hier eine Festlichkeit hast, das heißt, die Hochzeiten, die am tiefen entspanntesten sind wahrscheinlich die einfachsten, wo man jetzt nicht im Brautkleid und im Anzug kommt, sondern einfach tiefenentspannte Feste, das ist eigentlich, da sind wir die Richtigen dafür.
Und wie viele Personen kriegst du hier unter sozusagen?
Also außen 66 und innen 44. Wenn also, jetzt jeder Stuhl besetzt wäre, also bis 100, 110 Personen einfach.
Und ich sehe dir an, du bist, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was du jetzt bislang hier getan hast. Ja. Wie nimmst du das, du kennst es ja mit dem Strand und so, Maldiven, aber wie nimmst du das, wie ist es denn jetzt so auf Sylt, weil du bist jetzt ja nicht, du besuchst jetzt ja nicht nur die Susanne, sondern, und das Tolle ist, ihr macht das auch zusammen. Mhm. Susanne ist ja auch sehr erfahren und ihr kennt euch ja auch von den Maldiven, oder?
Ja, richtig, ja.
Wie nimmst du das Leben jetzt auf Sylt wahr?
Also, es war ja auch der Hauptgrund, warum ich aus der Corporate-Industrie weg wollte, weil ich gesagt habe, das Leben ist jetzt und heute und man möchte nicht an was arbeiten, was, damit man dann in 5-6 Jahren sich das und das leisten kann. Wir haben ein sehr schönes Leben, wir haben eine tolle Familie, einen großartigen Sohn, der auch in der Zwischenzeit jetzt bei uns ist und wir haben einfach ein wunderschönes Leben, wir freuen uns einfach, dass wir hier sein dürfen auch und haben einfach riesen Spaß auch mit unseren Gästen. Wir haben wunderbare, ganz großartige Gäste, die sehr dankbar sind und da macht es einfach einen Riesenspaß, Gastronom zu sein. Ich sage immer, ich bin ein schlechter Gastronom, aber ein guter Unternehmer, weil ich trinke nichts. Und da gibt es viele Gäste, die dann auch böse sind und sagen, ja Stefan, wenn du nichts trinkst, und da kommen wir nicht mehr, sage ich, ja, dann kommst du nicht mehr, aber ich trinke keinen Alkohol, ist so.
Das ist aber immer gut, weil sonst ist man irgendwann selber sein bester Gast.
Genau.
Deshalb, ne?
Genau. Ja.
Habt ihr denn jetzt sozusagen für die fürs weitere Jahr noch spezielle Pläne? Also es gibt zum Beispiel, wir gucken jetzt schon aber mal ins Voraus, ne? Gibt es schon so Pläne für, wird es hier Weihnachten was geben, wird es Silvester was geben, wo Silvesterparty oder sowas in der Art, bist du da schon überlegen? Oder?
Das war was, wir hatten letztes Jahr ein wunderschönes Silvester gemacht hier und nehmen da auch nur bis zu 80 Gäste an, haben dann unser 5-Gänge-Menü, machen das ganz tiefenentspannt, die Gäste kommen rein, bekommen ein schönes Glas Champagner mit ein bisschen so kleinen Amuse-Gueule, dann gibt es das Menü, dann machen wir Mitternacht, dann schauen wir uns vom Strand aus die Drohnenshow hier an, dann gehen wir wieder hinein, dann wird eine Verlosung gemacht, wir schreiben auf jede Flasche Champagner unten eine Nummer drauf und jede Flasche Champagner kann dann was gewinnen. Und da hatten wir letztes Jahr ganz toll, auch mit dem Holger Bodendorf, der uns unterstützt hat und zwei Nächte gesponsert hat. Und dann hatten wir auch hier den Kollegen oben vom Strand hören, der uns da unterstützt hat. Jetzt haben wir einen Privatjet.
Jetzt haben wir einen kleinen Privatjet, aber ist ja nicht schlimm. Den lassen wir mal vorbeiziehen, genau.
Und somit so haben wir das eigentlich wunderbar gemacht. Und dann, wir sind ja ein Restaurant und kein Nachtlokal. Das heißt, wir machen dann wirklich auch um 1:30, 2 machen wir dann auch dicht. Und das hat auch ganz toll geklappt.
Aber das wurde jetzt auch dieses Jahr wieder.
Ja, das machen wir genauso wieder, weil es einfach großartig geklappt hat. Wir haben eine hervorragende Küche. Ich bin sehr stolz auf die Qualität der Küche, weil eben, wie gesagt, unser Team hier sehr, sehr erfahren ist. Wir haben großartige Leute in der Küche, die das auch mit Herz und Seele machen. Unser Küchenchef ist einfach jemand, der nicht nur gut, sondern auch schnell arbeiten kann, weil sie hier sehr wichtig ist bei dem großen Umsatz der Gäste, den man einfach hat. Wenn du 1000 Gäste, bis zu 1000 Gästen am Tag hast, dann muss da einfach alles geplant sein.
Und ich glaube, der Name kam mir bekannt vor, oder?
Des Küchenchefs, der Dieter Jensen, ja, ja, klar, der ist bekannt auf der Insel, der hat auch natürlich durch sein Alter auch schon ein paar Stationen gemacht.
Ich meine auch im Dorfkuck zum Beispiel, der ist auch sehr bekannt, in Kampen, also ich kenne ihn auch, das freut mich ganz besonders, das wusste ich ja noch gar nicht, da hast du ja einen guten Mann.
Ja, einen hervorragenden Mann, also wir kommen auch persönlich ganz gut klar. Natürlich muss man das jetzt an der Stelle hier auch sagen und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber Köche sind einfach eigenartig, das sind sie immer, das war ich selbst, das kann ich auch sagen, weil ich selbst ein Koch bin und du hast natürlich immer wieder deine Gespräche aber ich finde das gerade das Interessante daran, dass ich habe meine Dissertation in multikulturellem Management geschrieben. Du hast 17 verschiedene Persönlichkeitsschemen in der humanen Welt. Und wenn man mal die Persönlichkeitsschemen kennt und die Stärken-Schwächen-Profil seiner Mitarbeiter, kann man sich auch gut darauf einstellen. Und ich glaube, dass ich bin ja auch kein Einfacher, das muss man jetzt mal ganz ehrlich dazu sagen. Da kommen der Jensi und ich schon ganz gut klar miteinander.
Und du hast mir gesagt, dass du entgegen den vielen anderen Betrieben auf Sylt nicht diese Probleme hast, Personal zu haben und zu halten.
Ich möchte jetzt nicht mehr sagen gegen, weil wir haben viele, viele Kollegen, die auch großartige Mitarbeiter dieses Jahr hatten. Wir hatten natürlich das Glück, dass wir aufgrund unseres großen Dunstkreises auch von meinem Sohn ein paar Leute auch aus Österreich hatten.
Ist dein Sohn auch in der Branche?
Ja, mein Sohn hat ursprünglich auch die Hotelfachschule gemacht, hat dann auch im Oberoi in Dubai seine Stage gemacht, auch im Intercont in den Malediven natürlich bei mir gewesen, hat auch ein Butler-Training gemacht in London. Und ist auch Sommelier, also wir haben von dem her schon das alles in der Familie gelassen.
Aber der ist jetzt, der ist auch hier,
jetzt,
oder?
Ja,
der arbeitet auch hier mit?
Ja, genau. Genau, der ist jetzt auch hier, der war ursprünglich jetzt die letzten 3 Jahre, hat der in der Immobilienbranche Fuß gefasst, hat auch den offiziellen Makler gemacht. Nur mir war natürlich dann wichtig zu sagen, hey, hör mal zu, wenn wir so einen tollen Laden hier haben auf Sylt, möchtest du nicht? Und er hat gesagt, Dad, ich mach das, ich bin da jetzt mal dabei, wir schauen uns das an, und er fühlt sich wahnsinnig wohl, genauso wie wir.
Genau, und der hat auch so ein bisschen von seinem Netzwerk, das wollte, ne, auch Leute mitgebracht.
Ja, klar.
Also das läuft bei euch. Jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten. Jetzt muss ich, erstmal habe ich noch 3 Fragen, die hätte ich dir schon geschickt. Ich hoffe, du hast sie gelesen. Aber ich würde noch mal kurz wissen, erstmal, wo lebt ihr, in welchem Ort auf Sylt?
Hier in Wenningstedt.
In Wenningstedt, ja. Ach herrlich. Ja. Und was ist für dich so der schönste Ort auf Sylt?
Wenningstedt.
Also wahrscheinlich hier.
Also ich finde ganz Sylt hat egal ob das jetzt in List ist oder in Hörnum oder Keitum, es ist alles irgendwie, hat seine Besonderheiten. Wir sind am liebsten in Wenningstedt, weil es einfach für uns ein Zuhause geworden ist.
Und gehst du eigentlich ins Wasser?
Ich war in den letzten 3 Jahren einmal, glaube ich.
Also es ist kälter als auf dem Malediven, oder?
Ja, aber man kommt auch irgendwie nicht dazu. Und ich möchte natürlich dann auch nicht da hinausgehen und dann schauen die Leute da hier mit dem Fernglas.
Du hast den Feldstecher, da ist er,
der Chef ist aber jetzt schon dick geworden.
Sag mal, und wenn du, erstmal habe ich eine Frage, steht eigentlich auch was Österreichisches auf der Karte?
Das Wiener Schnitzel, das ist auch unser Renner. Also ich muss sagen, wir haben im Endeffekt jetzt 1111 Wiener Schnitzel verkauft im August. Ich habe mir heute früh erst die Liste rausgelassen und das ist natürlich dann schon großartig, aber unser Wiener Schnitzel ist sicherlich der Renner hier.
Das werde ich auf jeden Fall nächstes Mal probieren. Genau, jetzt kommen noch die 3 Fragen. Mhm. Und zwar, wenn du jemanden Sylt in ein paar Sätzen erklären solltest, was würdest du derjenigen erzählen?
Das Interessante an Sylt ist für mich die Aura. Es ist nicht die Insel der Schönen und Reichen. Ich finde, das ist gar nicht so das, was durchkommt, sondern es ist diese Aura. Es ist, wenn man eher spazieren geht am Roten Kliff, auch im Winter, Sylt hat einfach was Besonderes. Diese Energien, die man hier bekommt, bekommst du nirgendwo in der ganzen Welt.
Und das sagt der Mann, der sie wirklich kennt. Und gibt es jemanden auf Sylt, einen Sylter, Sylterin, die dich besonders beeindruckt?
Ja, ich habe mir diese Frage lang durch den Kopf gehen lassen und muss eigentlich sagen, ich habe bis jetzt nur liebe Sylter kennengelernt. Also es gibt jetzt nicht den einen oder anderen, den ich hervorheben würde, weil mir von vornherein, vom ersten Tag an wirklich die Leute sehr, sehr, sehr gastfreundlich und sehr lieb entgegengetreten sind. Es war eigentlich keiner dabei, der irgendwie jetzt kritisch war, sondern wirklich, das fand ich auch das Schöne hier in Sylt, dass du auch die alteingesessenen Sylter, dass die einfach wirklich ein großes Herz haben.
Das ist ja auch ein Kompliment. Und die letzte Frage, was würdest du dir für Sylt wünschen? Oder wenn ein Wunsch frei ist, was würdest du auf Sylt ändern?
Also Sylt, jeder, der versucht, Sylt zu ändern, glaube ich, der wird hier auf dem Holzweg sein. Ich für mich würde mir eine einfachere Logistik wünschen, aber das haben viele andere genauso wie wir. Allerdings, wir sind natürlich jetzt hier am Strand, das heißt, alles, was wir hier herbringen, müssen wir über die Treppe runter und über die Treppe hochbringen, denn zufahren dürfen wir nur früh morgens und dann abends. Also das ist das Einzige, was ich mir hier für unser Restaurant wünschen würde. An Sylt würde ich persönlich nichts ändern. Ich finde es einfach wunderschön.
Und noch so ein Kompliment. Eine letzte Frage habe ich dann noch. Jemand, der, wie du, das ganze Leben immer mit Meer und Strand zu tun hatte, also das eigentlich immer so vor Augen hatte. Wenn du ganz privat in Urlaub fährst, geht's dann in die Berge?
Nee, eigentlich, naja, die Berge, im Winter geht es natürlich immer in die Berge, das liegt aber mehr am Skifahren ein bisschen, dass man einfach sagt, man hat den Sport aus seiner Jugend, den man nicht verliert, aber wir haben aufgrund dessen, dass wir immer in solchen Destinationen gelebt haben, waren wir eigentlich im Urlaub immer zu Hause, um die Familie wieder zu sehen, um einfach, Verzeihung, die Kontakte aufrechtzuhalten. Jetzt geht es mir nach Italien auf eine Weinreise, einfach nur wieder Weine abzuholen fürs Restaurant. Und dann möchten wir auch die verschiedenen San Danieles und Schinken probieren und einfach mal auch wieder Mozzarella zu kaufen und solche Dinge.
Das hört sich ganz toll an. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan.
Herzlichen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.